Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Ich bin der Rainer, mit mir ist natürlich wie immer mit dabei der Michi. Hallo.
Hallo, servus.
Und heute haben wir uns einen Gast passend zum Winter eingeladen, einen Wintersportler, genauer gesagt einen Snowboarder. Soll uns aber alles gleich nochmal selber erzählen, in diesem Sinn. Hallo Gabriel.
Ja, hallo, freut mich, ich bin der Gabriel Indrist, komme aus Osttirol und mich freut es brutal heute, mit denk, da über den Winter zu reden und über, genau.
Sehr gut, ich glaube, die größte Frage ist ja mal, wir müssen glaube ich nicht erklären, was Snowboarden ist und etc., aber wie wird man Snowboard-Profi, beziehungsweise wie hat es bei dir angefangen? Weil irgendwann muss man ja merken, oh, ich kann irgendwas besser als die anderen.
Mal, das ist bei mir schon relativ früh entstanden. Es ist eigentlich so gewesen, dass ich mit 3, 4 Jahren, also eigentlich war es so, dass ich komme aus Osttirol und von mir mein Cousin und meine Cousine sind aus Südtirol. Die sind beide leidenschaftliche Snowboarder gewesen früher. Ich war mit 2 Jahren angefangen zum Skifahren und dann habe ich sie gesehen, Snowboarden und dann mit 3, 4 Jahren haben meine Eltern das ermöglicht, haben wir da ein Snowboard gerichtet und dann habe ich die Gelegenheit gehabt, ja, da einzutauchen in den ganzen Sport und haben dann, glaube ich, mit 3, 4 Jahren, ja, Umfang bei uns hinterm Haus so die ersten Schwünge zu machen. Bin da das erste Mal auf dem Snowboard angewesen, ja.
Und dann war sofort klar, die Ski kommen in die Ecken, oder wie, war es so viel cooler und hat so viel mehr, ja, Spaß gemacht.
Genau, das hat mich dann eigentlich schon sehr gefangen und dann, ja, war ich einfach leimer, war Snowboarden so mehr oder weniger das Wichtigste und haben dann echt alles auf Snowboarden ausgelegt, auf den Sport. Genau.
Wenn man mit Skifahrern spricht oder heutzutage Profi-Skifahrern, da ist es meistens so, dass die irgendwann dann Rennen gefahren sind. Irgendwann hatten sie dann keine Lust mehr auf zwischen roten und blauen Stangen zu unterscheiden und haben sich dann irgendwie in irgendeine Spezialdisziplin, sage ich mal, ausgelegt. Ist es beim Snowboarden auch so? Ist da der klassische Weg, dass ich auch übers Rennen komme oder habe ich da noch diesen Freiheitsgedanken oder ist das nur noch Romantik?
Ich glaube, das ist schon irgendwo noch der klassische Weg. Wenn jetzt eine bei mir, also wenn ich jetzt zurückschaue, dann war das bei mir schon auch der Weg, dass ich am Anfang Contest gefahren bin, über Jahre hinweg.
Rennen,
nicht Rennen, sondern eher im Bereich Freestyle, weil okay, bei mir daheim in Osttirol war ein bisschen eine Community, wo ich noch jünger war. Das war im Skigebiet Hochbustertal, da haben sie einen Snowpark gehabt. Dann bin ich da ja im Volksschulalter schon oben gewesen und war ein bisschen beim Tricks lernen. Bin dann aber auch im Contest gefahren, am Anfang Freestyle-Contests und dann irgendwann war halt auch das Ziel, ein bisschen ins Filmen zu gehen, Projekte zu machen, die zu verwirklichen, ein bisschen Abstand zu halten von dem ganzen Wettkampfsport, genau.
Und so Freeride-Contests, bist du sowas auch gefahren?
Freeride-Contests bin ich auch für 2 bis 3 Saisonen gefahren, genau.
Aber der Anfang war das Freestylen, das Hupfen und Springen, ja, und Tricks machen und so, oder?
Mit dem hat das Ganze begonnen. Ich bin dann auch eben nach der Hauptschule nach Nordtirol raus ins Skigymnasium in Stams, war dann dort für 5 Jahre Schwerpunkt Freestyle Snowboard und bin da viel Big Air Contests, Europacups, genau, da ist echt, da war der Schwerpunkt einfach Contest fahren. War auch so das Ziel von der ganzen Schule, dass man im ÖSV irgendwann landet und genau, Wettkampfsport betreibt.
Steht dann auch Snowboarden auf dem Stundenplan? Also das 2 Stunden Mathe, dann 1 Stunde Halfpipe und dann Bio?
Nein, so in die Richtung. Ja, nein, der Schwerpunkt ist dann schon Snowboarden gewesen. Es war immer so, im Herbst haben wir meistens eine Woche Schule gehabt, von Montag bis Freitag. Und die Woche drauf waren wir dann von Montag bis Donnerstag am Gletscher und haben halt da Training im Park gehabt und am Snowboard. Ja, genau.
Also so ein bisschen Saison angepasst auch, oder?
Genau.
War dann im Sommer Normalschule?
Oder? Ja. Es war eigentlich so, dass wir im Herbst immer so wochenweise gewechselt haben. Da war immer eine Woche Schule und eine Woche Training am Berg. Und dann über die Saison hinweg war wirklich der Schwerpunkt Snowboarden. Da waren wir wochenweise am Berg. Contest fahren, Frankreich, Schweiz, überall. Und dann im Frühjahr raus, wo die Contest-Saison dem Ende entgegengegangen ist, war halt dann Schwerpunktschule. Da haben wir dann auch Samstagsschule gehabt. Genau, das hat sich so ein bisschen aufgeteilt. Wobei eigentlich jeden Tag Sport war.
Also sind deine Grundlagen schon eigentlich aus so einer klassischen Nachwuchsförderung, oder? Wie es der Rainer eigentlich angesprochen hat, ähnlich wie so Strukturen, die man sich im Ski-Alpin, ja, die man halt sofort vor Augen hat. Gerade ja. in Tirol ist das ja ein großes Ding auch, oder?
Also ja, genau. Ich hatte schon das Skigymnasium Stammtisch, glaube ich, schon so eine Kaderschmiede für Ski-Alpin. Es waren auch, ich glaube, insgesamt 180 Schüler und von den 180 waren bestimmt 100 Ski-Alpin. Und der Rest hat sich dann auf die anderen Sparten aufgeteilt. Snowboard Freestyle war ganz eine kleine Gruppe. Das waren, ich glaube, wir waren 10 Rider.
Die Exoten.
Ja, die Exoten, genau.
Aber ja, einfach nur aus wirklich persönlichem Interesse. Leistungsnachweis Schule liegt auf der Hand, aber musstest du auch Leistungsnachweis Snowboard quasi bringen? Oder Ski, Wintersport? Weil wenn man dann sagt, oh, du musst mindestens Zehnter werden, sonst wird es nichts mit dem nächsten Schuljahr. Weiß ich nicht.
Im Snowboarden, glaube ich, war da ein bisschen mehr Freiraum. Ich glaube, da haben uns auch zum Glück unsere Trainer damals im Skigymnasium ein bisschen mehr Freiraum gegeben. Es waren welche drunter, die waren mehr beim Railfahren gut, beim Chippen. Also dann, du kannst nicht immer in jede Struktur reinpassen, würde ich jetzt einmal sagen. Es waren halt, ja, du meinst schon jährlich immer so Tests gehabt, so Cooper-Test, 3000 Meter laufen in 10 Minuten. Genau, so eine Tests haben sie schon gemacht, aber auf sportlicher Hinsicht hat man schon relativ guten Freiraum gehabt.
Also du hast nicht irgendwie eine Kaderzugehörigkeit bestätigen müssen oder so, weil das ist ja manchmal in so Förderstrukturen auch so, bei der Martina Demmel hat man es, glaube ich, oder, die diese Ausbildung bei der Polizei auch macht. Also die muss quasi immer ihren Kaderstatus bestätigen, sonst fällt sie aus diesem Förderprogramm raus. Das war nicht der Fall bei dir.
Nein, es war nur dann der Fall, eben wenn du dann, bei mir war es so, dass ich glaube im zweiten Jahr im Skigymnasium Stams haben sie mich dann im ÖSVC-Kader, im Nachwuchskader aufgenommen. Und da sind auch eine logischerweise schon, hast du halt deine Ergebnisse, was du bringen musst, glaube ich, damit du im ÖSV drin bleiben kannst. Aber bei mir war es dann so, dass ich 2 Jahre im C-Kader war im ÖSV und dann habe ich selber aus eigener Hand entschieden, dass ich das wieder lasse. Bin dann, wo ich noch in Stams war, im Skigymnasium, bin ich dann im dritten Jahr bin ich aus dem ÖSV ausgestiegen und bin dann schon umgestiegen auf das Freeriden. Weil ich irgendwie selber gemerkt habe, okay, die Richtung Freestyle, es war nicht so wirklich meins. Es waren danach, haben mir auch die Erfolge irgendwo gefallen, wo ich dann ehrlich mit mir war und gesagt habe, okay, Gabriel, wenn ich das weiterhin machen will, dann muss ich auch schauen, dass ich irgendwo eine Linie finde, die was zu mir passt, die was ich auch gut vertreten kann. Und da, glaube ich, war mein Contest fahren vielleicht fast ein bisschen zu stressig und ein bisschen zu leistungsorientiert. Also es ist immer darum gegangen, dass du musst halt allem der Beste sein. Und beim Freeriden habe ich da ein bisschen mehr Freiraum für mich gehabt, glaube ich. Das ist alles ein bisschen freier. Das hat mir dann ganz gut gefallen und gut eingeleuchtet.
Auch durch die Filme, oder? Weil bei den Contests ist es wahrscheinlich ähnlich. Da gibt es auch einen Sieger und so.
Ja, beim Contest fahren ist halt so, dass im Herbst, du hast halt dein Repertoire an Tricks, deine 3-4 Tricks und die machst du dann über die ganze Saison hinweg. Hast halt die. Mit denen fährst du halt bei deinem Contest mit. Und den zeigst du dann auch. Beim Freeriden, glaube ich, kann man schon ein bisschen mehr den ganzen Freiraum, das Gelände und alles nutzen. Und hat da verschiedene Berge und, ja, mir jetzt dann einfach in die Richtung mehr gelenkt und.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist aber Freeriden ja auch wirklich eine Entscheidung für sich selbst und nicht nur für den Sport, oder? Weil es ja vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, ein bisschen mehr, ja, deine Ausdrucksweise fördert. Wenn du es jetzt mal abseits vom Contest siehst, oder?
Ja, es gibt einem auf jeden Fall mehr Raum, kreativ zu sein, glaube ich, kann man schon so sagen. Glaube, ja.
Und das geht dann los, dass man eben logischerweise, wie wahrscheinlich wir Otto normal, Skifahrer, Snowboarder auch, ein bisschen abseits fahren. So, und dann sieht man Hang A, dann Hang B und dann geht's irgendwie los, dass man auf Entdeckungsreise in seinem Heimatgebiet geht, oder?
Genau. So ungefähr läuft das, ja. Es war bei mir auch so, muss ich sagen, weil ich ihn ja dann noch probiert, eben das Ganze mit dem Contest vor- und weiterzuführen. Ich bin ja dann umgestiegen auf die Qualifier-Tour, auf die Freeride-Tour vom Bereich Freestyle. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, dass der Grund, wieso ich jetzt eigentlich Freeriden will, ist ja, dass ich aus der ganzen Struktur ein bisschen rauskomme, aus der Wettkampfstruktur. Habe aber dann gemerkt, dass ich eigentlich beim Qualifier wieder in den Contest-Format drin bin, wo eigentlich ja der Unterschied dann gar nicht so groß ist zu einem Freestyle-Contest. du wirst halt dann einfach bewertet, wie du runterfährst. Und das hat mich dann auch wieder ein bisschen, ja, war dann nicht so wirklich das Richtige. Ja. Und dann habe ich eben die Freunde kennengelernt, die Snowmats, also den Fabian, die ganze Crew. Und dem hat dann gezeigt, dass da nochmal etwas, dass nochmal anders geht. Und dann genau, wenn ich noch, glaube ich, 2 Jahre Contest fahren, Qualifier fahren, habe ich mich entschieden, okay, das setze ich jetzt einen Strich drunter. Und seitdem bin ich eigentlich kein Wettkampf mehr mitgefahren oder keinen Wettkampf bestritten.
Da müssen wir gleich einhaken. Ich habe nur noch eine kurze Contest-Frage. Weil ist es auch so, dass es der Contest dir vielleicht so versaut, dass der private Gabriel den Hang ganz anders runterfahren würde als der Contest-Gabriel, weil du ja sagst, oh, meine Line, die einfach für den Kopf schön wäre, wer links am Baum vorbei, dann rein in die Rinne, gibt echt wenig Punkte. Na, ich nehme nur den Hupfer mit, das Cliff, und dann da rechts, nur weil das gibt mehr Punkte und eigentlich nervt die Line voll.
Ja, ich dachte vielleicht sogar noch ein bisschen weitergehen und sagen, dass dann komplett verändert. Ich glaube, durch das, dass ich im Skigymnasium zum Beispiel wirklich 5 Jahre lang ist allem drum gegangen, der Beste zu sein, das ändert dann auch, weiß nicht, wenn du mit Freunden unterwegs bist im alltäglichen Leben, du denkst immer, du musst der Beste sein. Du hast immer den Leistungsdruck irgendwo. Und das war dann eben Skiern danach irgendwie das einmal komplett abzugeben und einfach sagen, ich muss halt besser wie jemand anders sein. Es reicht, wenn ich einfach vielleicht besser bin, wenn ich mich selber probiere, ein bisschen zu bessern, wenn ich sage, okay, jetzt letzte Saison habe ich das mit dem Snowboard gemacht, jetzt diese Saison probiere ich einfach besser zu sein wie letzte Saison, aber jetzt nicht besser zu sein wie jemand anders, weil es geht ja irgendwie ein bisschen darum, dass man individuell sich ein bisschen, ja, weiterentwickelt. Und so funktioniert ja nicht, wenn ich mal besser sein will wie jemand anders.
Ich glaube. Absolut, aber wie finden Sponsoren das, wenn man sagt, ich verabschiede mich von der Bühne und werde jetzt Freerider für mich selbst?
Naja, man verabschiedet sich ja nicht in dem Sinn von der Bühne. Es gibt ja mehrere, glaube ich, so, man kann ja Wettkampf fahren, man kann sich in Filmprojekte verwirklichen, man kann heutzutage mit Social Media viel arbeiten, man kann sich auf verschiedene Wege vermarkten, da die zumal sagen.
Und das hattest du schon auch im Kopf.
Genau, das war schon noch, okay. Genau, im Hinterkopf, ja. Dass ich schon mit dem Snowboarden auf eine gewisse Art und Weise mal weitermachen will, aber jetzt nicht mehr in der Richtung Contest, genau. Also keine Contests mehr fahren.
Ja, okay.
Das habe ich lang genug gemacht.
So, mich, ich sehe schon. Ja, ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen oder vielleicht gar nicht unbedingt einen Schritt zurück, aber ich meine, jetzt ist das nicht so die klassische Bankkauffrau, Bankkaufmann.
Und Frau.
Und Frau, genau. Ja, immer erst die Frauen zuerst. Karriere, die sich vielleicht so die Eltern vorstellen daheim, oder? War das überhaupt kein Thema daheim, dass du jetzt Profi, Freerider, Profi, Snowboarder bist? Oder genau, haben die dich einfach werkeln lassen?
Naja, bei mir war es so, dass ich mit 14 Jahren in das Skigymnasium Stams gegangen bin. Also meine Eltern haben mich ja von klein auf schon auf dem Werdegang unterstützt. Das einzige Mal, wo sie nicht so zufrieden waren, war vielleicht, wo ich vom ÖSV ausgestiegen bin, weil der Grund, wieso ich nach Stams gegangen bin, war ja, dass ich im ÖSV, dass ich reinkomme in das ganze System. Und dann bin ich halt nach 2 Jahren wieder ausgestiegen. Aber na, meine Eltern, glaube ich, die haben mich allem so gut wie möglich unterstützt. Und das haben ja allem sehr gut gefühlt. Und ja, na, das war allem schön. Es passt auch nach wie vor. Meine Eltern unterstützen mich, was geht.
Ja. Und die sind ja auch begeisterte Wintersportler, Skifahrer, Snowboarder.
Ja, der Papa tut gern Touren gehen. Die Mama tut gern langlaufen. Sind schon gern draußen. Sommer wie Winter.
Also ein bisschen in die Wiege gelegt sozusagen, oder?
Ja, ich glaube, Das ist generell bei Insta, wenn man da aufwächst, dann ist das ja naheliegend, dass man auf die Ski oder auf dem Snowboard steht.
So, und dann bist du, wie du schon angeschnitten hast, den Snowmats quasi über den Weg gelaufen oder wahrscheinlich im Fabi, oder?
Es war so, dass ich eben die Qualifier-Contests mitgefahren bin und dann an den Konsti Ottner kennengelernt. Der hat sich damals für die World Tour qualifiziert. Und dann sind wir gut miteinander ausgekommen und dann in Innsbruck zusammen in einer WG gewohnt. Und dann Ivan Konsti bin ich dann mit Fabi kennengelernt und die ganze Crew. Und dann sind wir auch gleich einmal, ich glaube, ein Jahr nachdem ich in Konsti kennengelernt haben, haben wir den ersten Trip gehabt runter nach Iran, sind wir runtergefahren mit dem Truck.
Vielleicht magst du uns ganz kurz nochmal abholen, was die Snowmads sind. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was die Snowmads sind, einfach mal kurz umreißen.
Ich glaube, die Snowmads ist eine Gruppe aus sportbegeisterten Menschen, die was auch gerne neue Länder entdecken, Brücken bauen zwischen Ländern. Ja, einfach sehr gerne reisen und sehr gerne unterwegs sein.
Ja, das ist aber schon lustig, gell? Ich finde, gerade beim Snowboarden ist dieser Crew-Gedanke ganz, ganz groß. Obwohl es alles Individualsportler sind, gibt's wahnsinnig viele Crews und irgendwie stolpert da auch immer jeder in irgendeine Crew rein und dann ist man plötzlich doch wieder Teil von 5, Teil von 10, Teil von 15. Ist das der Spirit?
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, das soziale Umfeld ist schon immer wichtig.
Wobei bei den Snowmads gar nicht nur Snowboarder am Start sind, sondern da bist du wahrscheinlich auch einer von wenigen Snowboardern, oder? Bei den Snowmads.
Ja, ja. Sind schon überwiegend Skifahrer, ja.
Da lacht er. Aber ich glaube, das hat sich auch erledigt, oder? Mittlerweile heutzutage dieses Skifahrer gegen Snowboarder oder einer rümpft die Nase über den anderen. Ich glaube, man muss sich immer als Skifahrer noch Steckenwitze anhören, aber das gehört auch dazu.
Ja, ich glaube, das beruht auf, das ist... Skifahrer machen hin und wieder Witze, was noch weiß ich egal. Da braucht man, glaube ich, gar nicht näher drauf hineingehen. Ich bin schon seitdem ich klein bin mit Skifahrern unterwegs, vor allem Snowboarder. War nie ein Problem.
Ja, naja, aber was ich schon spannend finde, ich bin ja Bergführer und da bin ich immer mal wieder mit gemischten Gruppen auch unterwegs. Und da merkt man halt schon, dass es einfach auch Unterschiede gibt, oder? Also gerade, ich glaube, ich brauche nur so den Klassiker sagen, irgendwie flache Traverse irgendwo raus, oder? Aus dem Tal, da ist man halt als Snowboarder, hat man einfach ganz andere Voraussetzungen. Wie stark ist das ein Thema so in dem professionellen oder sehr ambitionierten Bereich?
Ich glaube, in dem professionellen Bereich, da ist der Unterschied dann gar nicht mehr so groß zwischen einer Traverse. Ich glaube, als Snowboarder, wenn man geschickt ist, dann kommt man da gut mit. Das funktioniert auf jeden Fall. Die Splitboards sind mittlerweile so gut, die Ausrüstung ist so gut, da wenn ich als Snowboarder meine zwei Stecken in die Hand nehme und gescheit anschupfe, oder dann funktioniert da alles. Also ich bin immer mit dem Fabi, mit dem Konsti, mit den Jungs unterwegs gewesen, Besitz und habe immer gut gekannt mithalten. Das passt auf jeden Fall, glaube ich.
Ja. Und dann habt ihr ja tatsächlich relativ... exotische Länder erstmal, wenn man an Skifahren oder Snowboarden oder an Wintersport denkt, in Angriff genommen sozusagen oder auf die Marschroute gesetzt, wo ihr hingeht. Wie kam das immer zustande?
Ich glaube, es kommt, also man muss dazu sagen, glaube ich, dass der Fabi Lenz schon die Jahre zuvor immer in Richtung Balkan unterwegs war, im Süden runter. Und ich habe mehr oder weniger die Gelegenheit bekommen, da mitzukommen und mir das Ganze umzuschauen oder mir selber ein Bild zu machen. Genau, und dann hat er eigentlich nicht mehr viel dagegen gesprochen, da auf die Trips mitzukommen und auch Winterprojekte da in der Gegend Balkan, Türkei zu machen. Es war eigentlich immer bis jetzt eine unglaubliche Bereicherung, da um weg zu sein.
Gibt's ja auch quasi fast alles auf Film. Also, was ihr dann erlebt habt, weil es ja immer eigentlich Videoprojekt-Trips waren.
Genau, ja.
Genau. Und ist das ein Unterschied, ob man zu Hause fährt oder dann in einem Videoprojekt, weil ja da Freunde mit dabei sind, man vielleicht auch mal Guides hat, weil man ja den Berg vor Ort nicht kennt?
Ich glaube, der Unterschied ist da gar nicht so groß. Ich glaube, ich kann sagen, ich meine, in den letzten Jahren waren wir dann immer so eine kleine Crew, Konsti, Fabi, ich, Filmer waren dabei, der Luki, der Raffi, und dann, glaube ich, ist man auch schon so eingespielt. Logischerweise hat man auch einen Bergführer meistens noch mit dabei. Aber es ist dann gar nicht so, der Unterschied ist gar nicht so groß, ob ich in Österreich bin oder in der Türkei oder irgendwo am Balkan. Weil es geht ja dann eher darum, um die Kommunikation im Team und wie kann ich die ganze Sache, die ganze Lage einschätzen. Das ist dann, glaube ich, eher... Macht nicht so viel aus, wo ich da jetzt bin, weil am Ende.
Okay, weil da trifft dann die ganze Erfahrung aufeinander. Und was ich mich immer frage, wie läuft es dann wirklich mit dem, also nicht mit dem Guiden, sondern mit dieser Line-Choice oder der Linienwahl? Weil du siehst natürlich irgendwie den Berg. Du siehst ihn erstmal wahrscheinlich von unten. Vielleicht hast du dich davor auf Google Maps schon mal eingelesen. Dann hat irgendjemand noch einen Plan, da könnten wir dies machen oder denjenigen fahren. So, und dann sieht man ja auch immer wieder in diesen Filmprojekten, dann steht man unten im Fernglas, guckt nach oben, trifft die Entscheidung, da fahre ich dann runter. Und so einfach ist es? Oder ich muss dann schon nochmal hochlaufen. Ich gehe vielleicht den ersten Tag schon mal hoch in dem Moment, wo ich runterfahre, um zu sehen, wie der Schnee ist, warte auf den nächsten Schneefall, scoute von oben nochmal. Weil wir auf der Couch kriegen danach auch wieder diese GoPro-Vision, wo du sagst, okay, ich sehe gar nichts. Wie merke ich mir die Line?
Naja, am Ende schon. Also am Ende, wenn jetzt... Das ist natürlich ein Unterschied, gell, ob ich jetzt zu Hause unterwegs bin oder nicht zu Hause, weil zu Hause habe ich natürlich in Osttirol kenne ich 5, 6 Lines, die habe ich schon im Kopf, die schaue ich mir immer wieder an. Das macht schon einen Unterschied, da hast du auf jeden Fall recht. Wenn ich dann in der Türkei zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wenn du unten bist, dann hast du halt ein kurzes Zeitfenster. Kann sogar sein, dass du da 2, 3 Tage hast, dann musst du in der Früh stehst du in der Früh auf und schaust dir die Line an und dann geht's eigentlich mehr oder weniger, fang schon los zu touren, gehst rauf und musst du dich einprägen in dein Gedächtnis und dann das probieren umzusetzen und dich erfahren, ja. Das geht dann, wenn man einmal unterwegs ist, kann schon sein, dass hin und wieder recht zackig alles geht, ja.
Und das ist wirklich so, dass du dir das wirklich von unten einprägst, um wirklich zu sagen, ich fahre auf die Spine rauf, sehe da nichts mehr und dann muss ich am zweiten Hügel einen Turn machen, weil sonst kommt 50 Meter Cliff.
Man natürlich nimmt ja, hat man Hilfsmittel, man hat sein Handy dabei, macht Fotos von unten, probiert sich das auch oben wieder anzuschauen, sucht sich Fixpunkte aus, wenn es nach unten blickt beim Fahren. Also da gibt's schon kleine Hilfestellungen, aber ich glaube, das ist also der Schlüsselpunkt beim Freeriden. Also das macht einen guten Freerider aus, der was das wirklich umsetzen kann. Der schaut sich das von unten an und weiß genau, okay, wenn ich jetzt oben bin, das schaut komplett anders aus. Oft einmal rollt das Face, dann sehe ich nichts, aber ein guter Freerider, der weiß halt dann, wo er hin muss.
Ja, okay, I see the point. Ja, das ist der Unterschied zwischen Profi und Otto Normal, weil mein Hang ist so flach, dass ich sagen kann, am zweiten Baum fahre ich links, deiner ist aber senkrecht und da ist kein Baum. Und deswegen kannst es du umsetzen, okay.
Man probiert es immer, ja.
Ja. Ich wollte gerade fragen, wie oft, also was würdest du sagen, wenn es so eine Quote gibst, wie oft funktioniert es, wie oft geht die Line auf? 50-50 oder 80-20?
Nein, ich glaube, beim Lines fahren ist die, muss man sich schon, also beim Lines fahren ist mittlerweile an den Standpunkt, sollte eigentlich passen. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, 50-50, ich fahre da jetzt runter und schauen wir mal, was passiert. Deshalb also sollte man sich schon...
Also es ist eher mal ein Ausrutscher, wenn es nicht funktioniert.
Genau, und der sollte eigentlich...
Haut's hin, oder?
Ja, das sollte schon in der Regel hinhauen. Also ja. Vorfehler sollte man sich da nicht erlauben. Das kann richtig blöd ausgehen, ja.
Ja, ja, ich finde, was da ganz gut anknüpft, ist so das Safety Management, oder? Du hast jetzt irgendwie angesprochen, ab und zu ist ein Bergführer dabei. Ja, aber das sind ja echt oft kompromisslose Dinger, die ihr da fahrt, wo auch ja gerade auch so Lawinen... ein Riesenthema sind. Wie macht ihr das mit dem Safety Management?
Ja, am Ende glaube ich, ist man für sich selber verantwortlich. Und am Ende muss man sich einfach selber, muss man einfach selber für sich Verantwortung übernehmen und schauen, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Wir sind als erwachsene Leute, logischerweise sind wir in einer Gruppe unterwegs. Man muss untereinander auf sich vertrauen können, das ist sehr wichtig. Ist auch sehr wichtig, mit wem ich unterwegs bin. Also das muss passen, falls was passiert. Aber am Ende triff ich selber die Entscheidung, wo ich runterfahre und wo ich nicht runterfahre. Die Entscheidung kann man keinem abnehmen.
Ja, und bevor ihr jetzt reinfahrt in so einen Hang, hier in den Alpen ist relativ guter Lawinenbericht, oder? Aber irgendwo anders gibt es das vielleicht nicht.
Aber selber dort darf man sich auch nicht drauf verlassen, das weiß jeder. Ein Lawinenbericht, der sagt gar ungefähr, wie so die Lage ist, aber jeder Hang ist anders, alles ist anders. Man kann da nie genau sagen, es passt jetzt. Also man kann sich nie sein, oder man kann sich nie sicher genug sein, glaube ich.
Ja, und schaut ihr in die Schneedecke rein, macht ihr Schneeprofile, so Zeug? Oder ist
auf
das?
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Also bevor der Hang des Face befahren wird, ist man schon ein bisschen unterwegs in dem Gelände oder.
Genau, man schaut sich generell, wenn man ins Tal reinhiked, dann schaut man sich das ganze Tal und kommt irgendwo was runter. umso achtsamer, dass ich bin, umso besser, umso mehr kommt es mir zum Vorteil an, wenn ich die Tour starte oder wenn ich losgehe, ja.
Und dann?
Also ich kann da gar nicht zu wenig denken. Ja. Und zu wenig reden, wichtig ist reden mit deinen Leuten, hey, ist ganz was Wichtiges. Sobald ich mich irgendwie unwohl fühle, dann muss ich reden mit meinen Leuten und sagen, hey, sind wir uns sicher, wo wir raufgehen oder wo nicht.
Ja. In den meisten Fällen ist aber dieses Reden ja dann wahrscheinlich das Walkie-Talkie, oder? Dein bester Freund, weil du stehst exponiert irgendwo ganz alleine, weil man ja selten irgendwie 5 Leute hintereinander in den gleichen Hang fahren, sondern ihr habt ein bisschen verteilt auf dem Face vielleicht, da stehst alleine, musst es mit dir alleine ausmachen und dann sprichst du in den kleinen Kasten und ziehst da noch ein bisschen Energie.
Ja, sicher, da bin ich auf jeden Fall schon oben bei meiner Line. Ich muss jetzt erst einmal raufgehen.
Ja.
Da habe ich davor gemeint, da ist das Reden auch wichtig, oder? Beim Raufgehen, weil Raufgehen ist gleich gefährlich wie runterfahren am Ende. Mhm. Und logisch, meistens ist es halt so, wenn man ein bisschen eine Gruppe hat, dann ist so ein bisschen ein Alpha-Tier dabei oder denjenigen, dem was man am meisten Vertrauen schenkt, der, was sich am besten auskennt. Und dann ich weiß ja, ich kann da von mir jetzt reden, von meiner Erfahrung, die, was ich gemacht habe, dann getraut man sich vielleicht oft einmal nichts zu sagen oder sagt zu wenig oder ich weiß nicht. Also wichtig ist, glaube ich, echt, wenn man mit der Gruppe unterwegs ist, dass man sich gut austauscht und ja, alles probiert zu bedenken. Wenn ich dann meine Abfahrt habe, dann wo ich sichere Punkte habe, wo ich stehen bleiben kann.
Ja, ich fand es so schön, in einem der Snowmads-Filme, ich glaube es war Kastanistan, sagt irgendjemand, seht es mir nach, dass ich nicht mehr weiß, wer es war, der gemeint hat, das war so schön, weil da Guides mit oben waren am Startpunkt und es war so ein Motivationspush nochmal, dass man irgendwo nochmal einen Fistbump kriegt und jawohl, du kannst losfahren, anstatt dass man da einfach alleine immer für sich ist und sagt, so, jetzt muss ich da runter, komm. Mhm. Ist das schon so ein Moment, wo man sagt, ja, wenn noch jemand dabei sein könnte, immer, wäre schon irgendwie netter als dieses Allein oder ja, ist allein schon nein, geil?
Auf jeden Fall, ich glaube, wenn jemand dabei ist, überhaupt wenn ein Guide dabei ist, der was sich gut auskennt, ja, dann ist der schon mega vom Vorteil. Ist ja, wenn man jetzt irgendwo auf allein oben steht, logischerweise gehen mir gewisse Gedanken durch den Kopf, dann ist sehr, sehr vom Vorteil, wenn ich den mit jemandem teilen kann. Ja, weil auf der anderen Seite habe ich vielleicht auch Funky dabei und kann mit jemandem reden, aber wenn jemand mir gegenübersteht, dann ist schon nochmal hilfreicher.
Ja, vor allem, weil der dann halt auch dieselben Eindrücke hat wie du, oder? Der sieht genau das Gleiche wie du und der am Walkie-Talkie sitzt vielleicht von 500 Meter
ja, und wie man weiß,
aus einer ganz anderen Richtung und so, oder? Der hat einfach andere Eindrücke wahrscheinlich.
Ja, und wie man weiß, wenn man jetzt einen Hang von unten betrachtet, dann kann der ganz anders ausschauen, wie wenn ich dann oben stehe.
Ja, und spannend finde ich auch bei euch jetzt auf dem Niveau, oder da spielt ja jetzt nicht nur die Lawinengefahr ein Thema oder eine Rolle, sondern halt eben auch das Absturzrisiko, also irgendwie Slough-Management. Das habe ich irgendwie, einen Vortrag habe ich mal von dir gehört, war das irgendwie für mich so das geflügelte Wort, das ich mit rausgenommen habe. Genau, das ist ja was jetzt so, also normaler Skitourengeher ja nicht beachten muss, oder? Was ist ein Slough-Management?
Was ist denn Slough überhaupt, vielleicht schon nochmal für alle Zuhörer? Weil wer wahrscheinlich nicht gang und gäbe in Alaska ist, der hat von Slough noch nie was gehört.
Naja, Slough ist, wenn ich allein fahre und logischerweise kommt Schnee in Bewegung. Und mit dem Slough-Management, da muss ich eigentlich schauen, dass ich mir nicht selber ein Schneebrett oder der Schnee, der was in Bewegung kommt, wenn ich allein fahre, dass ich nicht selber in die eigene Lawine, die was ich auslöse, reinfahre quasi.
Ja, am Ende ist es, glaube ich, gar nicht richtig eine Lawine, oder? Das Gelände ist einfach so steil, wo ihr unterwegs seid und ihr seid halt oft schneller wie der Schnee, der so abrutscht. Das ist aber noch keine Lawine, sondern das ist halt einfach so
der Slough,
der halt so natürlich den Hang runterrutscht.
Genau.
Und wo man halt aufpassen muss, dass einem der nicht über die Ski
oder
über das Snowboard. Genau.
Der kann relativ groß werden, der Slough, der kann auch schon... Kann gescheit viel Schnee in Bewegung kommen, ja. Genau. Und eigentlich soll ich meine Line so auswählen, ja, dass ich nicht selber reinfahre in eigenes Love, dem, was ich auslöse.
Weil dich der letztendlich mitnehmen kann,
weil
oder?
Der mitnimmt, genau.
Und dann irgendwie Absturzgefahr droht eigentlich, oder?
Genau, ja.
Ja.
Ja, das ist, der Slav kann auch eine Art Lawine aushalten, quasi, wenn es blöd geht. Ja.
Okay, aber, also jetzt, Lawine ganz schrecklich. Slav auch ganz schrecklich. Absturzgefahr auch ganz schrecklich. Mhm. So. Was ist denn mit Verfahren? Passiert sowas, dass ich sage, scheiße, jetzt bin ich nach links abgebogen, hier geht's überhaupt nicht weiter und dann stehst du mitten im Hang und du hast, weiß ich nicht, alles voller Steine, Eis, senkrecht, ich muss ja noch gar nicht fatal enden, aber du kommst nimmer vorwärts, nimmer zurück oder dann heißt's abschnallen und viel Spaß oder...
Naja, das ist mir zum Glück selber noch nie passiert, dass ich mich verfahren habe.
Okay, wünsche ich dir auch, dass es nicht passiert.
Aber das kann auch richtig ungut sein. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dass das recht wichtig ist, dass man sich die Leine, was man sich anschaut, da wirklich gut einprägt. Das mit dem Slav ist mir damals in Georgien passiert, dass ich einfach zu blind war. Ich habe einfach den Berg in der Früh gesehen und dann habe mir gedacht, die Leine fahre ich. Und dann im Eifer des Gefechts war ich halt oben in der Früh, Stress, und dann bin ich runtergefahren die Line und dann hat mich der Slav mitgenommen. Und da war auch No-Fall-Zone runter und dann hat es mich da 20, 30 Meter runtergehaut. Zum Glück nichts passiert. Jetzt kann ich ein bisschen drüber lachen, aber ja.
Ja. Ja, aber oft ist das auch nicht so leicht zu antizipieren wahrscheinlich, oder? Wo rutscht der Schnee hin? Also klar, auf irgendeiner Spine, auf so einem leichten Grat, da ist es irgendwie logisch, geht nach links und rechts, aber oft ist es vermutlich nicht so einfach vorherzusehen, oder?
Ja, ich glaube, in meiner Situation war das damals einfach, ja, ich habe, glaube ich, zu wenig nachgedacht über die ganze Sache. Es war einfach ein Face, das, was einfach eine große Fläche gebildet hat. Und ich bin's kürzlich gerade runtergefahren, also, jetzt heutzutage tat ich's nimmer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir passiert ist mit dem Slav-Management, dass ich das falsch eingeschätzt habe.
Ändert sich danach, also nach sowas, wenn es dich von den Beinen reißt und zum Glück ja nichts passiert ist, aber ändert sich das Snowboarden oder sagst du, ja, 3 Tage saß ich schon da und hab mit der Welt gerungen, aber danach war alles wieder wie beim Alten, gib ihm.
Na, so ganz so ist nicht, aber na, man ändert auf jeden Fall die Einstellung. Man ändert sich, das sind einfach so, ja, starke Eindrücke, die, was man da hat. Also mir ist so runtergehalten, ich hab mir schon kurz einmal gedacht, das war's jetzt. War nicht so witzig. Also im Nachhinein habe ich schon öfter drüber nachgedacht, jetzt so, dass noch 3 Tage, dass ich mit dem Ganzen abgeschlossen habe. Ich habe gewiss hier noch einen Fehler gemacht. Das war eben, wie gesagt, das hat man selber, trägt man selber die Verantwortung für sich. Ist ja ganz was Wichtiges, glaube ich. Dass ich die Line vor, ich entscheide mehr dafür. Und wenn ich den Fehler mache, im Nachhinein hat es mich sehr beschäftigt, dass mir das passiert ist, weil ich eigentlich, man sagt immer, man ist Profi, man ist schon so lange auf dem Snowboard, man kennt sich aus, man kennt die Berge. Aber am Ende ist so ein kleiner Fehler oder einmal zu wenig nachdenken und dann kann es richtig blöd gehen und ich in dem Fall volle Glück gehabt. Aber jetzt genau die Herangehensweise, glaube ich, ist mittlerweile schon ein bisschen andere. Wenn ich sowas Steiles fahre, dann nehme ich mein Snowboard oben beim Start und schiebe mal ein bisschen Schnee in das ganze Face rein und schaue, ob es Lauf weggeht, wie ist der Schnee. Also man nimmt schon auf jeden Fall was mit. Vielleicht die Risikobereitschaft geht auch ein bisschen eher zurück, wenn einem sowas passiert.
Also man wird dann schon so wahrscheinlich da spätestens ein bisschen demütig, um zu sagen, ja, am Schluss gewinnt halt der Berg, wenn ich es darauf anlege.
Ja, und am Schluss, was mir klar geworden ist, am Schluss ist ein Sport dem, was ich da betreibe. Ja. Es ist ein Sport, es ist...
Ja, ja, und genau. Wo man dann sagt, vielleicht ist Heimkommen wichtiger als die Line.
Auf jeden Fall. Geht's da nicht drum, das Ganze so herauszufordern, ob, ja, 50-50 oder keine Ahnung was, heißt nicht der Wert.
Wie?
Michi? Bitte. Am Ende reden wir jetzt immer davon, dass du Snowboard-Profi bist, oder? Verdienst du dein Geld ausschließlich mit dem Snowboarden?
Nein, nicht ausschließlich mit dem Snowboarden. Ein zweites Standbein, das ist die Höhenarbeit. Das war mir brutal wichtig, dass ich da, so haben mir meine Eltern auch Alben eingetrichtert, dass wichtig ist, dass man ein zweites Standbein hat. Und jetzt, wenn man ein bisschen älter wird, dann wird es auch mal bewusst, dass schon schön ist, wenn man ein zweites Standbein hat und ein bisschen unabhängig sein kann.
Ja. Hilf mir, Höhenarbeit heißt was?
arbeiten in ja unzugänglichen Orten, also wo ich Kletterausrüstung brauche.
Ah, okay, also so Industrieklettern, genau. Oder so, wo ja. Man Silos, Baukräne.
Kann man machen, ist recht vielseitig. Ja.
Okay.
Wir sind eigentlich viel draußen in der Natur, beim Felsräumen oder Saatguternte in die Bäume, solche Sachen.
Ah, okay, es ist gar nicht mal so wirklich im Gewerbegebiet, sondern...
Nicht zwingend, ne.
Okay. Hilft es was zufällig auch für den Sport, gerade für den Weg hinauf? Oder ist Felsklettern, Hochtour, überspitzt gesagt, doch was anderes?
Ich glaube, am Ende kann man von allem was mitnehmen. Und bei der Höhenarbeit ist sicher geschickt, weil ich arbeite halt viel in der Höhe und kann halt dadurch das Ganze ausschalten. Also ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren und muss die Höhe komplett ausblenden. Und das, glaube ich, kommt man schon im Winter nachher logischerweise zugute, dass man einfach mit der Höhe besser umgehen kann.
Und vermutlich auch so das Körperliche, oder? Also du musst ja aufsteigen am Seil und so weiter. Also gerade so oberkörpermäßig ist man da schon auch fit, oder?
Ja, ist schon anspruchsvoll. Hat man schon immer 200 Meter Seil dabei in Rucksack und schon körperlich anstrengend. Kommt drauf um, welche Art von Industrieklettern oder auf welcher Baustelle das man gerade ist, was man macht. Es kann ein bisschen was Feineres sein, wie zum Beispiel bei der Saatguternte, dann ist man in die Bäume drin und pflückt Samen. Oder man ist auf der Baustelle und tut Felsräumen und ist ganz ein bisschen anstrengender. Aber mir taugt es voll und ich arbeite da mit meinen besten Freunden zusammen. Das macht das Ganze dann super schön. Also fühlt sich meistens gar nicht so an wie Arbeit.
Ich glaube, bei der Saatguternte, da wechselt man oft so die Bäume, oder? Ohne den Boden zu berühren, habe ich gehört.
Genau,
ist das
ja.
Bei euch auch so?
Mhm. Kann man auch machen, genau, hat man so einen Wurfhacken dabei und dann...
Um Zeit zu sparen, oder? Letztendlich, also...
Ja, ja. Oft einmal ist es einfach geschickt.
Ja.
Oft einmal kann man sich Zeit sparen, ist immer individuell. Genau.
Jetzt bin ich völlig im Saatgut und überlege, wie man von Baum zu Baum kommt. Ich lerne so viel, das ist unglaublich. So, warte, wir müssen zurück zum Snowboarden. wir waren gerade vorhin noch, bevor wir gesagt haben, dass du auch noch gut am Seil bist... So eine Line, wie sieht für dich, kann man sowas sagen, so die perfekte Line aus oder wenn man den Berg anguckt, hat man dann so Dinge wie, oh, da will ich mal so ganz grad runterschießen, so Jeremy Jones Style oder oh, da hupfe ich von da nach da oder bist du eher so der, ich hätte gerne einen schönen Turn da muss der Spray hin oder ist das falsche Denke?
Ich glaube, das ist halt unterschiedlich, das kommt immer drauf an, in welcher Region dass ich bin, welche Berge dass ich befahren will. Es kann zum Beispiel ein Face sein, das was voll verspielt ist. Da glaube ich, kann ich mich einfach umpassen selber. Es gibt auch Big Mountain Lines, da wo ich sage, okay, das will ich schnell fahren, da will ich ja gescheit runterschießen. Aber dann gibt's auch wieder verspieltere Sachen, wo ich Tricks einbauen kann. Ich glaube, da passt man sich dann einfach ein bisschen an die Gegebenheiten.
Hast du eine liebste Spielart, was, ja, wenn du sagst, boah, ja, ich könnte wählen zwischen verspielt und Full Speed.
Ich glaube eher so das Big Mountain Full Speed, ja. Ist eher so meins, ja, was mir voll taugt.
Da zählt ja durchwegs deine Line an der Axa Malitzum auch rein, oder? Weil die hast du ja, gab es doch ein bisschen, na, was heißt Aufschrei, aber wenigstens ein bisschen Presse, PR, bisschen, ui, Augenmerk drauf.
Ja, ich glaube, für die damalige Saison war das ganz eine schöne Line. Also natürlich, wir haben da in so ein Filmprojekt geplant gehabt, das Purity. Da wären ein bisschen größere, offenere Lines eigentlich geplant gewesen, aber die Saison war recht schwierig. Und dann habe ich als Backup da das Couloir in der Axa Malitzum gehabt. Und das ist ganz gut aufgegangen damals, ja.
Wie entdeckt man das? Also sieht man das... Vom Lift aus, vom Skigebiet aus oder, oh, ich sehe schon, da stecken wir dahin.
Nein, das war eigentlich relativ witzig, ja. Ich bin da mal am Wochenende allein in der Axa Malitzum ein bisschen weg gewesen und dann habe ich mir gedacht, da ist ja ein schönes Couloir, was man eigentlich einmal fahren kann.
Im Winter oder im Sommer?
Nein, im Winter.
Im Winter, okay. Also immerhin, du hast schon gesehen, ah, da schneit's rein, macht, genau. Also es würde in der Theorie schon gehen, noch nicht, ja, nur das war so der Sommer-Kopfkino.
Nein, das war schon im Winter, aber relativ per Zufall. Bin da einfach durch die Gegend und dann habe ich das gesehen und dann habe ich mir gedacht, da stapfe ich jetzt einmal ein Stück rauf und schauen wir das an. Und dann bin ich rauf und rauf und rauf gegangen und das hat echt mega gut ausgeschaut. Und dann bin ich gefahren und genau. Und dann bei der Saison, wo wir Purity gefilmt haben, hat die Line recht gut ausgeschaut und dann habe ich mich entschieden, den nochmal zu fahren.
Warst du der Erste wahrscheinlich, oder? Der das gefahren ist, weiß man immer nicht so genau, oder?
Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich glaube, in der Saison ist niemand gefahren. Die Saison davor bin ich auch mal gefahren. Ja.
Und jetzt? Ist er Klassiker oder?
Nein, wie gesagt, für mich war es echt nein. Also Ski und Snowboard oder für mich so eine Traumline ist schon ein offenes Face, ein Grasis, was Big Mountain-mäßig ist. Das war halt ein bisschen so Plan B, Couloir fahren. Es war damals, glaube ich, von der Lawinensituation nicht so ganz einfach alles. Und dann hat sich eben angeboten, da in Axamali zum Couloir fahren zu gehen. Da war ich mit dem Lucky da. Einen Tag waren wir oben unterwegs am Shooten und da sind wir zwei Couloirs, haben wir da gefilmt.
Ich finde, was man da wirklich bei Purity eben dann schön sieht bei deiner Line, das ist, wenn man entweder genau hinschaut oder gern auch mal auf die Pause-Taste einfach drückt, man sieht die Fußspuren, dass ihr wirklich in der Rinne hochgegangen seid oder du in diesem Fall hochgegangen bist. Da kann ich ja noch dann einsehen, dass man diese Line lernen kann und trotzdem ist ja einmal durchwegs knapp, wo du ein bisschen abschwingen musst, Face Shot und alles ist weiß und dann kommt Felswand. Mhm. Ist das überraschend oder sagst du, ja, habe ich mir im Aufstieg gemerkt?
Ja, das merkt man sich schon beim Aufstieg. Wenn es auch mal so richtig schmal wird, dann bleibt das auch auf jeden Fall im Kopf. Aber da macht man sich dann auch beim Raufgehen. Es ist schön, wenn man ein Couloir raufhiken kann, dann sieht man, wo ist ein bisschen weniger Schnee, wo ist fein, wo geht's gut, wo kann ich meine Turns machen. Das ist eigentlich der Vorteil, wenn ich meinen Line raufhike und dann runterfahren kann, dann weiß ich, wie der Schnee ist.
Genau, und eben das klappt aber halt nur bei Couloir. In einem offenen Face machst du es halt auch nicht, weil es die Optik zerstört. Ja. Aus Filmsicht.
Genau, macht man es eigentlich nicht. Wobei ich es oft einmal gar nicht so blöd finde, aber eigentlich macht man es weniger, ja.
Ja. Und bei Purity warst du ja auch nicht nur, ohne Wertung, der Snowboarder, sondern du warst ja da auch eher noch hinter der Kamera oder im schaffenden Prozess, sage ich mal, dabei. Wie lief das? Wie kam das, dass du plötzlich vom Snowboarder zum Mastermind?
Na, das war eigentlich allem schon ein bisschen so das Ziel von mir, eben Projekte zu machen. Und durch das, dass ich dann in Fabian und die ganze Snowmats-Crew kennengelernt habe, hat sich nachher im Zuge dessen die Karin Lechner von Nine and One bei mir gemeldet und da gesagt, sie da gerne mit mir zusammenarbeiten. Und dann haben wir eben da die Gelegenheit gehabt oder nie die Gelegenheit bekommen, ein Projekt zu machen. Und genau, dann habe ich mich mit dem Lucky Schäfer zusammengetan, mit dem Konsti Ottner und mit dem Rest der Crew und dann haben wir da ein Filmprojekt gestartet und es war eigentlich mir allem recht wichtig, dass das Ganze nonverbal wird und recht was Ruhiges ist. Naturverbunden soll sein, ohne Sprache eben. Genau, ja, das waren so ein paar Punkte, was mir sehr wichtig waren. Und
ich finde, das ist aber auch wirklich das Highlight des Films. Da möchte ich das Snowboarden nicht kleiner machen, aber sondern die ganze Machart. Ich glaube, die Zeit von jetzt so wirklich dem Action-Porn, wo Trick after Trick und Line after Line ist eh so ein bisschen durch oder immer noch den Nordamerikanern vorbehalten. Aber eben, wie du schon sagst, jetzt ist halt wahnsinnig viel, dass jeder erzählt, wie epic und stoked alles ist und wie die Line jetzt war. Und es ist fast eine Naturdoku, die durch Snowboarden gestört wird, in Anführungszeichen. War das wirklich auch, wie du genau sagst, der Antrieb, um zu sagen, eigentlich hätte ich gern so einen mindful Snowboard-Film?
Ja, ich glaube, das war schon ein bisschen das Ziel von dem ganzen Projekt, dass es einfach ein bisschen was Ruhigeres sein soll. Weil mir selber ist auch irgendwie, wird es immer wichtiger, dass ich nicht allein im Berg mit meinem Sport begegne oder immer allein mit dem Snowboard, sondern auch eben einmal ohne Snowboard auf den Berg gehen kann oder einfach einmal die Natur genießen kann, einmal oben sein kann, die ganzen Tiere umschauen. Ich meine, das ist ja so viel Schönes, was mir eigentlich allem entgeht, wenn ich mal starr raufgehe und mir einfach auf die Abfahrt da konzentriere, da entgeht mir eigentlich schon einiges. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man einfach einmal sagen kann, jetzt tue ich einmal alles auf die Seite und gehe einmal einfach so raus und lass mich mal berieseln von der Schönheit, von der Natur. Genau, das ist schon sehr wichtig. Glaube, und das war ein bisschen so das Ziel. Und eben mit dem Lucky Schäfer zusammen, der ist ja Naturfotograf und Filmer, da hat das dann einfach super gepasst. Wir haben da ein bisschen so die gleiche Einstellung. Und dann war das einfach, ja, schon ziemlich witzig, da zusammen zu arbeiten und da eben der Natur ein bisschen eine Stimme zu geben und ein bisschen einen Freiraum zu geben.
Ein bisschen Kontrast zu dem Full Speed in den großen, weiten Hängen.
Ja. Ja, aber du hast irgendwie so ähnlich, ich kann dich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber irgendwie hast du, glaube ich, mal sowas in die Richtung gesagt, dass eigentlich in den Bergen bist du, fühlst du dich nie als Hauptdarsteller, sondern immer nur als Nebendarsteller. Aber das trifft es doch genau, oder? Was du eigentlich da jetzt gerade auch wieder gesagt hast. Das ist so als Hommage an die Berge.
Genau, ja.
Ist es auch so, dass man sagt, man möchte was zurückgeben? Also natürlich, der Berg hat irgendwie nichts davon, aber ist es so, dass es Gefühl oder so, dass man zumindest diese Dankbarkeit damit ausdrückt? Oder ist es zu hoch?
Mal, ich glaube, zurückgeben ist er nicht. Ich glaube eher vielleicht ein bisschen von dem Alltagsstress ein bisschen zurückzuweichen. Vielleicht einmal zu sagen, dass eben mit allem, bei uns in der Gesellschaft ist der Sport schon relativ präsent, oder? Jeder, was auf den Berg geht, hat eigentlich entweder, oder nicht jeder, ich glaube, ich sehe es auch bei mir, in der Vergangenheit immer, entweder bin ich mit dem Radl rauf oder ich bin mit dem Snowboard, das war halt immer in Verbindung mit dem Sport. Und dann irgendwann habe ich mir einmal gedacht, man kann ja einfach mal sich ein bisschen berieseln lassen oder mal ein bisschen, ja, die Schönheit oder das Empfinden von Glück irgendwie ein bisschen anders gewinnen oder einfach, wenn ich auf den Berg gehe und einfach mal oben das Panorama genießen und halt nicht immer schneller weiter herkommen, sondern einfach mal raufgehen und dann einfach wieder runterkommen und das war's. Und
sind das auch deine Osttiroler Wurzeln? Weil ich stelle es mir so vor, oder? Innsbruck, da bist du jetzt reingekommen in die ganze Szene, vielleicht mehr Innsbruck, Stadt, hektisch und so. Aber
ja, ist schon im Innsbruck schon so Multisport, also jeder treibt eigentlich schon viele verschiedene Sportarten, habe ich auch lang genug gemacht. Jetzt mittlerweile fokussiere ich mich im Winter auf Snowboarden und im Sommer ist eigentlich recht gerne ein bisschen ruhiger, da gehe ich halt selber laufen, viel Baufers laufen. Ich schaue eigentlich, dass ich ein bisschen einen risikoreichen Sport habe dieses Jahr und einen Sport, da wo ich ein bisschen ausschalten kann. Das ist mir ganz wichtig.
Aber auch hier, finde ich, merkt man so diesen Snowmads-Vibe, oder? Das ist alles so mehr so ein bisschen ruhiger, nicht von der Action her, sondern alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen alles mehr auf das Ich bezogen oder auf die Natur und die gesamte Menschheit, ohne um zu sagen, wie du schon gerade gesagt hast, höher, schneller, weiter, weil eben Snowmads neue Länder entdecken, neue Sachen lernen, sich anpassen und nicht nur kurz als 14-tägiger Gast skiballern und wieder raus. Zieht sich das so durch, dass es wirklich auch so das der Grundvibe ist?
Ja, kann man vielleicht schon so sagen. Es ist auf jeden Fall Ruhe, ist sehr präsent, oder es ist sehr, oder so ein bisschen das entschleunigte Leben, ein bisschen Gemütlichkeit in sich zu haben, ein bisschen genauer hinzuschauen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was auch ein bisschen die Snowmads ausmacht. So ein bisschen, ja, glaube ich, kann man schon so beschreiben in der Art und Weise.
Wurde das mit Fabi Lentsch Unfall in Anführungszeichen schlimmer? Oder wurde man da noch bewusster?
Nein, ich glaube, das war eigentlich allem schon im Vorhinein schon etwas, was die Snowmads ein bisschen ausgemacht hat. War einfach das erste Mal, wo ich schon mal unterwegs war, und damals mit dem Truck 2019, wo wir runtergefahren sind in Iran, habe ich gleich gemerkt, boah, ganz eine andere Welt. Also da, ja, geht's ganz viel. Habe ich gleich einmal gemerkt, okay, entweder man kann sich von Grund auf, entweder man ist einfach ein bisschen gestresst und will allem alles ein bisschen schnell machen, oder man ist einfach vom Grund her entspannt und gemütlich und hat die Gemütlichkeit ein bisschen in sich. Und das habe ich da recht gut gefunden, glaube ich, die Gemütlichkeit bei den Jungs.
Aber trotzdem finde ich es schon spannend, ohne dass wir jetzt den Unfall vom Fabi nochmal aufrollen müssen. Da gibt es eine andere Folge dazu.
Kann ich euch eine sehr gute Podcast-Folge von uns empfehlen. Sucht einfach bei Deuter Schlafsackgeflüster nach Fabi Lentsch. Entschuldige, Gabriel.
Ja, aber ein super Podcast, ja.
Aber trotzdem spannend, finde ich, weil ich glaube, ja, er ist Teil dieser Crew, oder? Und hat der Unfall euch verändert als Crew?
Ja, es hat schon vieles verändert, es hat aber irgendwo wieder wenig verändert, wenn ich ihn so umschaue, wenn ich Fabi so sehe, da passiert eigentlich halt, der Fabi ist allem noch gut viel am Weg und ist von seiner Persönlichkeit allem noch der Fabi, wie ihn allem schon gekannt haben. Und ja, eben, irgendwo hat sich gar nicht so extrem viel dann verändert. man sicher seine Umstände haben sich geändert, aber so das ganze Mindgame und alles, was eigentlich oder was so die ganze Gruppe ausmacht, das besteht eigentlich immer noch und heißt brutal schön zu sagen, wir sind auch noch wie vorne gleich unterwegs alle, ja.
Ich wollte auch gerade sagen, ihr, also jetzt nicht ihr bindet ihn ein oder ihr seid ja immer noch trotzdem gemeinsam unterwegs. Also ob das jetzt vielleicht mit der einen Ausprägung Yoga Camp ist, mit dem anderen Tauchen, aber trotzdem ist er ja auch beim, ja, in Fabis Möglichkeiten Wandern dabei oder sonst irgendwelchen Dingen. Das ist selbstverständlich, oder?
Ja. Meist verändern sich halt vielleicht ein bisschen so die Prioritäten, ein bisschen weniger Sport, dafür gibt's wieder andere Möglichkeiten, das ist auch schön zu sagen, oder? Da schließt sich vielleicht eine Tür, auf der anderen Seite macht sich wieder was auf oder öffnet sich was. Also das funktioniert einwandfrei, wir haben einen Mordsgaudi, wenn wir unterwegs sind, ja.
Und funktioniert vielleicht eben auch wegen dieser Grundgelassenheit, oder? So nenne ich es jetzt einfach mal, was du vorher beschrieben hast, dass man ein bisschen gemütlicher unterwegs ist und eben auch mal noch einen Blick hat für die Kultur oder für, ja, genau, für Dinge neben dem Sport.
Ja, ich glaube schon, ich glaube, was ich von Fabi viel gelernt habe oder viel gesagt habe, ist, dass er ist jemand, der sich auch allem ist positiv, oder? Man kann oft an Sachen gar ja mal zweifeln von Anfang an oder man probiert einfach zu sagen, okay, das wird schon funktionieren. So wie es eigentlich von ihm oder von ihnen allem gekannt und es wird schon irgendwie funktionieren und am Ende hat es am meisten so irgendwie funktioniert. Aber wenn ich von Anfang an sage, ah, da kann vielleicht das nicht gehen, macht es nicht einfacher.
Absolut.
Ja. Und da ist eigentlich dann ja viel mitgenommen, dass man allem sagen kann, ja, irgendwie wird es dann schon gehen, es wird schon, funktioniert schon und da ist, glaube ich, schon etwas Schönes, was man, wenn man das ein bisschen mitnehmen kann, ja.
Ja, also wenn wer Mindset kann, dann Fabi.
Dann Fabi, ja.
Also das definitiv. Aber jetzt alle, trotz aller, also Gelassenheit und dass man das alles irgendwie gemütlich angehen muss, so ein Winter als Snowboard-Profi, den kannst du ja fast nicht gelassen angehen, oder? Weil eigentlich musst du ja jeden Morgen aufstehen, Wetter checken, schauen, wann kommt der Schnee, wo ist der Schnee gut, wo bin ich gerade, wo komme ich hin? Ich muss ja was machen und man will ja auch. Mhm. Wie geht das so in Einklang? Und du musst ja auch noch arbeiten, weil blöd, jetzt ja, am fiktiven Mittwoch schneit es einen halben Meter. Ja, aber du hängst im Baum.
Nein, das ist nicht der Fall. Nee? Ich bin hier nicht meine zwei Standbeine. Nein, das mit den Industrieklettern oder die Höhenarbeit, die mache ich schon außerhalb von der Wintersaison. Das habe ich ja genau aus dem Grund, habe ich mal das Stand oder bin ich da selbstständig, damit ich nachher mir das auch selber einteilen kann und sagen kann, okay, im Winter kann ich mich auf Snowboarden fokussieren. Weil das mache ich einfach nur zu gern. Oder das mache ich einfach brutal gern. Das habe ich dann versucht, mir so einzurichten, genau. Und im Winter, logischerweise sind viele stressige Situationen drunter oder die was, wo man schauen muss, okay, wie ist das schnell, wie ist das. Aber man weiß ja genau, dass über die 5-6 Monate, was bei uns der Winter ist, dass da 10, 15, 20 Tage drunter sind, die sind wirklich mega. Und die gilt es halt noch mitzunehmen. Und das bringt mir jetzt nichts, wenn ich jeden Tag voll auf den Berg springe, egal ob das Wetter gut oder schlecht ist, mit Biegen und Brechen, sondern ich muss schon ein bisschen vernünftig oder ein bisschen mir einen Kopf machen. Früher, wo ich noch jünger war, da bin ich drum gegangen, dass ich jeden Tag voll auf, voran. Und jetzt mittlerweile, ja, nutze ich vielleicht auch mal einen schlechten Tag, mir ein bisschen einen Plan zu machen für dann für die besseren Tage, damit ja ein bisschen mehr System ist vielleicht jetzt mittlerweile drin.
Und man kann es vielleicht auch besser einschätzen, oder? Wann die richtig guten Tage sind. Also klar, wenn es viel schneit, dann ist gut. aber ich glaube, so mit der Erfahrung, oder? Kann man einfach auch besser einschätzen. Boah, hey, morgen macht's echt Spaß.
Genau. Und eben die guten Tage sind ja dann, man muss ja auch recht flexibel sein im Winter. Heißt, glaube ich, auch etwas wichtig ist, weil es kann in Nordtirol guter Schnee sein, es kann in Osttirol guter Schnee sein, in Südtirol, das ist dann, ja, ist gut, wenn man flexibel aufgestellt ist.
Das ist auch so ein Ding, ich will jetzt, um Gottes Willen, nicht die Klimadiskussion anfachen, aber also, dass die Winter nicht mehr so dolle sind oder immer wieder schlechter werden, glaube ich, ist Fakt. Wie machst du das, dass du trotzdem noch vermeintlich regional fahren gehen kannst oder sagst du, ja, nee, im Endeffekt, wenn ich fahren gehen muss, zur Not steige ich halt auch in den Flieger?
Toni meint, ich bis jetzt noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich meine, das letzte Mal, wo ich wirklich mit dem Flieger irgendwo hin bin, das war, glaube ich, 2017 nach Kanada. Seitdem war ich überwiegend da bei uns in Tirol unterwegs, außer halt die 2-3 Trips, was wir gemacht haben, wo wir mit dem Camper runtergefahren sind Richtung Balkan, Türkei. Ja, da wisst ihr jetzt auch nicht, also klimatechnisch, glaube ich, könnt ihr da jetzt gar nicht so näher drauf hineingehen.
Aber du bist vor allem eigentlich hier unterwegs, oder?
Ja, ich bin einfach am liebsten mit meinen Ski, mit meinem Splitboard gehe ich am meisten. Ich schaue ja mittlerweile, weiß ich nicht, mit den Skigebieten, wenn ich da so schaue, wie sie beschneien und alles, wirft schon viele Fragen in meinen Kopf auf. Ja, am liebsten tue ich einfach Skitouren. Glaube, kann man schon so unterm Strich sagen.
Genau, ich glaube, da wollte ich auch eher drauf raus, nicht auf zwingend die Flugzeugkomponente, sondern wie hat sich dein Snowboarden auch verändert, wo du sagst, ich muss immer höher rauf, ich muss immer auf noch weniger Tage im Jahr warten? Oder ist es noch nicht so markant für dich, wo du sagst, na, noch geht sich's gut aus?
Nein, ich glaube, das ist noch nicht so Thema bei mir. Also am Ende nehme ich jeden Winter wie ein Kimp und probiere einfach die guten Tage mitzunehmen. Eben, wie gesagt, am liebsten mit dem Splitboard irgendwo, weil da ist am wenigsten los, logischerweise. Aber, na, das ist irgendwie, kann ich jetzt nicht nur wirklich sagen. Also, ich glaube, die Winter sind bei uns schon allem noch relativ gut. Und wir haben das Glück, dass wir extrem viele Skigebiete haben, super Infrastruktur. Wir können, ich von Osttirol kann in 4 Stunden nach Vorarlberg rausfahren und dann da mega, mega Schnee wahrscheinlich, wenn's passt. Also, mir am alle.
Und dann hast du schon das große Register im Kopf, was man wo fahren kann, oder ist schon immer noch planen und tüfteln und oh, vielleicht haben wir da noch ein neues Projekt?
Nein, ist schon immer noch planen und tüfteln, auf jeden Fall. Das, glaube ich, nimmt nicht so schnell ein Ende.
Sehr gut, dann an was wird gebastelt und getüftelt? Ich höre.
Weiß ich nicht, ob ich euch so viel verraten möchte. Aber es ist auf jeden Fall was geplant. Jetzt die kommende Saison haben wir ein Projekt in Georgien geplant und bei uns da wird auch ein bisschen was passieren. Ja.
Jetzt bist du ja vor nicht allzu langer Zeit aus Innsbruck wieder zurück nach Osttirol, oder? Ist es auch so, dass man dann die Heimat auch wieder neu erkundet, wenn man da mal eine Zeit lang weg war und jetzt wieder so vor der Nase hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bemühe mich schon. Hab schon ein bisschen geschaut, wo die ganzen Biwaks sind, welche Berge das in Frage kämen. Bin ja recht viele haben unterwegs. Doch, da wird schon getüftelt und geschaut und ja, vom Winter vorbereitet wieder. Und eben, wie gesagt, jetzt auch in Osttirol die Saison. Seit langem wieder mal zu Hause unterwegs, ja.
Ja, schön.
Sehr schön, aber das heißt, wenn du neue Projekte planst, klar, ich meine, es ist immer mit Snowboarden, mit einer Hangbefahrung, ganz klar, aber auch immer mit dem Ziel, wir machen wieder ein neues Filmprojekt, auch wenn es noch geheim ist, oder ist es Filmen, Fotos gehören so und so dazu, weil ich muss mindestens auf Social Media liefern?
Na, ich glaube, bei mir ist einfach eben das Ziel, war ja dann auch im Endeffekt Filmprojekte zu machen. Das große Ziel, das langfristige. Und das ist jetzt genau, also das passiert jetzt genau, dass sie die Möglichkeit haben, ein paar Projekte dabei zu sein oder selber Projekte zu planen. Und am besten ist natürlich, wenn es jetzt, finde ich halt, nicht leih um das Skifahren und Snowboarden geht, sondern schon auch irgendwo noch einen Mehrwert hat für das Publikum, das, was es dann anschaut.
Also ist Filmen schon auch immer noch das große Ziel?
Auf jeden Fall, ja.
Ja, sehr gut.
Die Filmprojekte, ja.
Ich glaube, dann müssen wir leider Gottes schon langsam zum Schluss kommen. Da haben wir eigentlich für jeden Gast individuelle 3 Fragen, die wir immer wieder verkaufen als wiederkehrende Fragen, was überhaupt keine wiederkehrenden Fragen sind. Aber dann fange ich einfach direkt mal an. Hast du ein prägendes Bergerlebnis, wo du sagst, da werde ich mein ganzes Leben mich dran erinnern? Gut, schlecht, negativ? Ist es der Slough-Sturz oder ist es, na, ich habe mir doch eher die beste Line im Kopf, was einfach...
Ich glaube, es gibt da 2 Erlebnisse. Es gibt eins in der Türkei, da wo ich mir gedacht habe, ich bin komplett, weil es unglaublich schön war, ein Face wie in Alaska. Da habe ich mir gedacht, das gibt's ja nicht. Und es war ein anderes Erlebnis, das war ein Lawinenvorfall in Osttirol vor 2-3 Jahren. Das war auch irgendwo, oder... Genau, das war ein prägendes Erlebnis, was mich auf jeden Fall geändert hat.
Mit dir selbst oder?
Mit Kollegen, mit der Filmcrew.
Okay.
Ja.
Die hat aber wahrscheinlich eher negativ geprägt.
Genau, ja.
Okay.
Gut. Aber trotzdem geprägt, also.
Ja, ja, um Gottes Willen, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass man da so hart es vielleicht ist, was mitnimmt, ne?
Ja.
Ja, als Rucksackhersteller ist natürlich immer die große Frage, was haben die Leute in ihrem Rucksack? Und jetzt du als Freerider, was gehört in deinen Freeride-Rucksack?
Kommt drauf an, ob ich im Skigebiet unterwegs bin oder Skitour mache.
Naja, vielleicht
gibt's einen Unterschied.
Ja.
Dann machen wir daraus zwei Fragen. Was gehört in einen Pistenrucksack?
In einen Pistenrucksack, da gehört eigentlich was zum Trinken, was zum Essen rein. Genau, Sicherheitsequipment, Erste-Hilfe-Backel und recht viel mehr ist da eigentlich dann immer drin. Und beim Skitouren gehen, mehr oder weniger ist gleich, ein bisschen mehr Essen. Was zum Wechseln noch. Ein paar gute Snacks, ja.
Also keine aber Geheimtipps.
Keine Geheimtipps, nicht wirklich. Beim Snowboarden ist von Vorteil, wenn man vielleicht zwei Ballstraps dabei hat oder wirklich die Teile dabei hat, die was bei den Bindungen oder so kaputt werden können, damit man nicht so aufgeschmissen ist. Oder am besten sind die, wie nennt man die, Skistraps, die sind optimal, da habe ich eigentlich meistens zwei dabei, da, wenn einmal irgendwas reißt oder nicht. Da
kann man alles reparieren.
Da kann man vieles reparieren, ja. Das ist ein super.
Lawinenrucksack, ja.
Ja,
oder?
Logisch, ja.
Also auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Und logischerweise das orthonormale Gepäck, sage ich mal, von Schaufel, Sonde, Pieps gehört.
Sicherheitsequipment,
Logischerweise
drin,
dazu.
Ja, logisch. Ja.
Da ist, okay. Dann haben wir den Fakt auch abgearbeitet. Und wenn wir schon bei der Sicherheit sind, ohne dass du jetzt Leute ins Gelände jagst, gibt's irgendwas, wo du sagst, das müsstet ihr mal fahren? Also den Hang oder die Rinne, das wäre was unter allen, wie gesagt, Sicherheitsaspekten, ohne dass du die Leute jetzt ins Verderben schickst, aber wo du sagst, hochfügen, was weiß ich, das ist mein Lieblingsgebiet, weil da könntet ihr von Lift A kurz rüber traversieren und dann unten rein, viel Spaß mit dem Boss zurück.
Das sagt er doch hier nicht.
Ja, aber doch, es ist auch mein Winter.
Na, aber jeder weiß, hochfügen ist super, wenn ich freeriden will. Ich habe generell bei in Sachsen-Malitzum, da gibt's einige Sachen, wo man gut fahren kann, wo man, ja, Spaß beim Shredden hat. Aber jetzt wirklich Geheimtipps.
Na, gar nicht mal Geheimtipps, aber na, wo man dann Tipps sagen könnte, oh, das hat der Indrist empfohlen und ich bin auch runtergefahren.
Na, das Einzige, was ich da am Verstein, die Skitour mit dem Couloir, das ist wirklich was Lässiges. Wenn jemand gut auf die Ski steht, dann findet er da auf jeden Fall guten Schneeglaube drin. Am besten, er geht's noch von unten rauf. Das ist halt eher für Fortgeschrittene oder für jemand, der was gut am Ski oder am Snowboard steht. Und sonst, ja, das Wichtigste ist einfach Spaß haben und mit der Crew unterwegs sein, der was ich vertraue. Und genau.
Sehr gut. In diesem Sinn, Gabriel, vielen lieben Dank. Ich glaube, was wir alle mitnehmen sollten, ist, dass es oft wichtiger ist, heimzukommen, als irgendwie mit Ergebnissen, Fotos, Bildern, um dass man damit angeben kann, vor wo auch immer. Wenn es rauskommt, ist super, aber heimkommen ist, glaube ich, wichtig. Und auch, ich mochte, was Gabriel gesagt hat, langsam, ruhig, ein bisschen entschleunigt, ist nicht immer alles höher, schneller, weiter, geiler. Aber das waren dann meine kurzen Schlussworte.
Danke, Gabriel. Ich wünsche dir einen super Winter.
Ja, danke, Henk.
Ja, um Gottes Willen, das auch und bleib mir gesund.
Ja.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.